Ich würde noch ein Gebet sprechen. Der Herr, wir haben es gerade gesungen, dass wir dir folgen. Möchte ich bitten, dass wir jetzt auch dein Wort richtig verstehen, dass wir einfach merken, was du zu sagen hast, und ich danke dir, dass du da bist. Amen. Es ist ja vorbei jetzt mit Weihnachten. Ich weiß nicht, ob ihr oder euer Christbaum noch steht oder ob der schon ordentlich nadelt. Die moderne Christbäume, ich glaube, die nadeln immer. Auch diese Nordmann-Tanne sind ja nicht mehr wie die Fichten oder so. Also, auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es ist und ob die Stimmung noch weihnachtlich ist. Es ist so, dass der Predigttext heute auf den ersten Blick eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun hat. Es ist, finde ich, auch ein anspruchsvoller Text. Einer, wo Paulus uns ins Gewissen redet und wo er auch ziemlich nüchtern so bestimmte Dinge anspricht. Vielleicht ist es auch gut, wenn man ins neue Jahr nüchtern geht und mit so einem geraden und klaren Blick von Paulus her. Der Abschnitt, um den es geht, ist ein Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief. Es ist, denke ich, auch für viele ein ganz bekannter Abschnitt. Und zwar ist es der Abschnitt 1. Korinther 1, Vers 26 bis 31. Ich lese es heute mal in der Lutherbibel. 1. Korinther 1, 26 bis 31. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zustanden machte. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zustanden machte, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit dem Text geht oder euch. Ich persönlich bin der Meinung, dass es eigentlich ein Text ist, der zum einen uns persönlich vielleicht ein bisschen an unserer Ehre kratzt, zum anderen aber auch sehr aktuell ist. Inwiefern kratzt es an unserer Ehre? Es wird ja hier so ein Stichwort am Anfang aufgemacht, so ein Gegensatzpaar Weise und Töricht. Also sagt kein Mensch mehr Weise und Töricht, aber ich glaube, mir ahnet schon, wir wollen eigentlich als Menschen eher zu der Weise gehören und nicht zu der Törichte. Wir wollen lieber angesehen sein und beliebt, als unbeliebt und verachtet. Wir wollen lieber vielleicht auch mit so einem Understatement durch die Gegend gehen, dass einer sagt, boah, der hat es aber auf dem Kasten oder die hat es aber drauf, das hätte ich gar nicht gedacht. Es ist uns alles lieber. Ich glaube, es gibt wirklich ganz, ganz wenige Menschen, vielleicht ist bei denen dann sogar die Seele oder die Psyche krank, die sagen, ich bin gern einer von denen, über die man sich lustig macht. Ich bin gern so ein Tor oder so einer, der keine Ahnung hat. Das ist das eine. Es greift einen so ein bisschen an, der Text. Und das andere ist, und deshalb ist der Text, glaube ich, auch aktuell, dass die Situation von unserer Gemeinde heute oder von uns Christen ziemlich ähnlich ist wie die damals in Korinth. Durch der Herr Google kann man ja immer schnell viele Sachen rausfinden. Ich habe ein tolles Bild gefunden bei der Wochenzeitschrift Zeitung Zeit. Da hieß es, Kirchen in Deutschland verlieren hunderttausende Mitglieder. Und dann war ein Bild mit uralten Ministranten, so ein paar 70, 80, 90-Jährige, die ministrieren. Ich bin jetzt nicht katholisch, aber ich habe immer gedacht, die Ministranten, das sind Kinder. Also das vielleicht sowas, wie man heute über die Kirche oder über Gemeinde denkt. Das gibt es auch so auf der intellektuellen Ebene. Man könnte jetzt sagen, die Kirche hat nicht mehr so viel zu sagen, dafür ist der Glaube wichtig. Es ist vielleicht eher unser Wunsch. Es gibt den bekannten Richard Dawkins schon vor Jahren, der Gotteswahn, so hieß sein Buch. Und seine Grundthese ist ja, wenn es keinen Glauben und keine Religion gäbe auf der Welt, dann wäre alles besser, lebenswerter und friedlicher. Also nicht nur die der Blick auf die Kirche ist kritisch, sondern auch der intellektuelle Blick auf Gott, auf das, was uns doch irgendwie so wichtig ist, ist ein kritischer. Und wenn man manchmal guckt, ich mache das spaßeshalber manchmal auf die Homepage von einer Tageszeitung, wenn es um die Kirche geht, wie die Leute dann da abgehen, wie blöd das alles ist, das muss einen doch zum Nachdenken führen. Es gibt immer ein paar, die finden es gut, aber da geht es dann teilweise doch ab. Wahrscheinlich ist das alles das, was man Säkularisierung nennt. Und die Säkularisierung, das ist ja so eine These, die sagt, früher da war alles so eher christlich und fromm und das lässt jetzt alles nach. Und wenn man jetzt den Text anschaut von Paulus, dann denkt man, dass der aus dem Jahr 2018 ist. Und das ist doch eigentlich interessant, oder? Das heißt, wenn das so stimmt mit der Säkularisierung oder dass der Glaube immer unwichtiger wird, dann gehen wir eigentlich in eine Situation oder auf eine Situation zu, die wieder so ist wie damals in Korinth. War jemand schon mal in Korinth? So außer uns. Das ist eigentlich toll. Wer mal in Griechenland ist, der kann dahin. Ist beeindruckend. Eine große Stadt. Die Vermutungen gehen davon aus, etwa so groß wie heute Ludwigsburg. Sag mal, das ist nicht so wild. Aber damals sind unsere Vorfahren hier irgendwo auf die Bäume geguckt und haben ein paar Hütten installiert. Also es war damals eine richtig große Stadt. Und jetzt die sind alles natürlich Vermutungen, aber die Vermutung für die Gemeinde dort oder für die eine Gemeinde war, dass es etwa 50 Leute waren, die dort in der Gemeinde waren. Also das sind mir ja viel mehr, könnte man jetzt sagen. Also auf jeden Fall, die Situation damals war, eine ganz kleine Gruppe, die kommt zusammen. Und diese ganz, ganz kleine Gruppe, und jetzt wird es ja spannend, die hat so ein unglaubliches Sendungsbewusstsein. Wie ist es eigentlich? Die, die zum Glauben an Jesus gekommen sind in Korinth, die haben die Botschaft gehört, dass der allmächtige Gott gesagt hat, ich möchte mich jetzt um die Menschen kümmern und seinen Sohn schickt. Und die haben sich da davon berühren lassen in ihrem Herzen und haben gesagt, jawohl, das ist die Lösung für meine Probleme und für die Probleme der Welt, dass Gott nämlich mit meinem Leben in eine Beziehung treten will. Das hat die überzeugt und sie waren dabei. Und dann haben sie um sich rumgeschaut, wer ist da alles so da? Und es waren nicht nur 50 Leute, sondern, und das hat die Gemeinde jetzt vielleicht auch von unserer Gemeinde hier unterschieden, das waren auch noch sehr eigenartige Leute, die da beieinander waren. Einfache Arbeiter, Sklaven und Tagelöhner. Oder hier, wie es der Paulus sagt, es sind wenig Angesehene nach dem Fleisch. Also, das heißt so, bei uns heute wird man sagen, also alles mit Bürgermeister, Politiker, reiche Leute, waren alle nicht da. Keine Lehrer, sondern eher so ganz einfache. Bunt zusammengewürfelt, vielleicht ein paar, die aus anderen Ländern hierher gekommen sind, jemand aus dem Rotlichtmilieu, einfach so eine ganz seltsame, bunte Mischung, aber eine, wo wenig angesehen war. Und genau die Leute jetzt, die haben das Bewusstsein und die Überzeugung, das ist eigentlich Gottes Wille, dass jeder Jesus kennenlernt und es ist gut für jeden Menschen. Wie ist das eigentlich mit dem Evangelium? Der Paulus ist der Überzeugung, und das schreibt er hier in dem Text, dass es eigentlich leichter ist, wenn man selber sich als schwach empfindet, zu kapieren, wer Jesus ist und wie wichtig er ist, wie wenn man sehr viel kann. Das ist so eine Grundthese von ihm. Es gab auch immer Angesehene. Also der Paulus sagt ja, es sind nicht viele Angesehene. Das heißt, ein paar waren auch angesehen. Es gibt die Purpurhändlerin Lydia, die war angesehen. Wir wissen aus der Kirchengeschichte oder auch schon aus der Evangelie, dass ein Nikodemus, ein Ratsherr, zum Glauben an Jesus gekommen ist. Es waren also immer auch wichtige und gebildete Leute dabei. Aber offensichtlich ist es so, dass die Arme und die Schwache eher kapierend, worum es im Evangelium geht. Worum geht es im Evangelium? Es geht darum, dass ich merke als Mensch, es ist nicht entscheidend, was ich so mache, sondern das, was Jesus tut, ist das Entscheidende. Ich muss wegschauen von mir und von meiner Leistung hin zu dem, was Gottes Sohn macht. Und das ist so diese Grundbotschaft für alle, für die, die es auf dem Kasten haben und auch für die, die es nicht so drauf haben. Macht euch das mal klar, die wirklich entscheidenden Dinge, die muss Jesus für euch machen, die könnt ihr nicht selber machen. Was sind entscheidende Dinge? Was ist das wirklich Wichtige? 4 Punkte. In Jesus haben wir Weisheit. Das ist jetzt wieder das alte, geschwollene Wort. Was ist eigentlich Weisheit? Bei den Griechen, da war es so, die haben gesagt, der Mensch hat ein Problem, der hat irgendwelche Bedürfnisse, der hat Triebe und der kommt mit denen nicht so richtig klar. Und oft ist es auch so, dass er das Böse will. Und dann sind 2 schlaue Philosophen auftreten, die haben 2 unterschiedliche Philosophien vertreten. Der eine war der Epikur. Später hat man gesagt, das sind die Epikurier-Säue, weil der Epikur, der hat gesagt, du musst alle Triebe zulassen und dann findest du irgendwie einen guten Weg im Leben. Das ist so ein bisschen das, was vielleicht auch heute hier Hauptsache Spaß ist. Also keine moderne Einstellung. Das war der Epikur, lass alle Triebe zu, leb alles aus und dann passt's. Und dann gab es die Stoiker, die haben das Gegenteil gesagt, die haben gesagt, du musst am besten alle Triebe unterdrücken und du musst am besten fast aufhören zu existieren, dann wird's gut. Wer sich mit heutigen Religionen beschäftigt, der merkt, die Stoiker sind eher so ein bisschen an dem, was auch der Buddha zum Beispiel wollte. Und diese 2 Richtungen, die haben die Leute damals, die Intellektuelle, bestimmt. Und wer irgendwie so einen Weg eingeschlagen hat, der galt dann als weise, als klug. Und meine Überzeugung als Christ ist, dass wir letztlich unser Leben nur dann meistern können, wenn wir es in die Hand von Jesus legen, wenn wir sagen, was möchtest du damit anfangen? Ich gebe es dir, du hast mich erschaffen, du hast mich erlöst, dann kümmer du dich auch drum. In Jesus haben wir die Weisheit, wie unser Leben funktionieren soll. Das können wir nur ihm hinlegen. Das wäre das Erste. Das Zweite, in Jesus, da haben wir Gerechtigkeit. Also wie ist es mit der Gerechtigkeit? Wir wollen eigentlich ja, die meisten Menschen zumindest wollen, auch die Dinge, die sie falsch macht, hin wieder gut machen. Das ist irgendwie so tief in uns drin, dass wir uns Mühe geben und alles wieder in Ordnung bringen. Das Bild ist dann das von der Waage, meine Fehler auf der einen Seite und alles, was ich richtig mache, auf der anderen. Und am Schluss hoffe ich, dass das ins Lot kommt. Das ist übrigens die Vorstellung, wenn im Koran vom Gericht Gottes die Rede ist, ist das ganz ausdrücklich die Waage. Und es scheint in den Menschen drin zu stecken. Ich möchte das, was bei mir falsch gelaufen ist, wieder in Ordnung bringen. Ich selber. Und im christlichen Glauben ist es anders. Bei Jesus ist es so, dass er sagt, was bei dir schief gelaufen ist, das bringe ich in Ordnung. Und ich mache das, dass am Schluss Gott dich in Gnade ansieht. Dass er sagt, egal was dich runterzieht auf dieser eine Schale der Waage, ich möchte, dass du lebst und dass du bei mir bist. In Jesus haben wir Gerechtigkeit. Dann in Jesus haben wir Heiligung. Das ist wieder so ein altmodisches Wort. Was ist das, Heiligung? Heiligung heißt, ich wachse im Glauben. Und da ist es ähnlich wie mit der Gerechtigkeit. Wenn ich im Glauben weiterkommen will, mehr erleben will, mehr Gebetserhörungen, wenn ich möchte, dass meine schlechten Neigungen weggehen, dann kann ich mich zwar abstrampeln wie der Hamster, aber ich kann auch sagen, Jesus, veränder du mich und sorg du dafür, dass es besser wird mit meinem Glauben. In Jesus haben wir Heiligung. Und dann in Jesus haben wir Erlösung. Was ist die Erlösung? Das ist das ewige Leben. Dass irgendwann alles gut wird. Und auch da, das schaffen wir nicht durch Meditation, durch Nachdenken, durch Anstrengung, sondern allein durch Jesus. Also nochmal, die Botschaft von Jesus ist, es kommt nicht darauf an, was du kannst oder was in dir drin ist, sondern was Jesus für dich tut. Er zeigt dir, wie du leben sollst, wie du mit Schuld umgehst, wie du im Glauben wächst und wie du frei wirst von allem, was dich belastet. Und jetzt kann sich jeder auch selber prüfen, ob er eher zu der Reiche oder Gebildete gehört oder zu der Schwache und Arme. Manchmal scheint sie auch anders zu sein, als es in uns drin aus ist. Entscheidend ist nicht, wo wir herkommen oder wie reich wir sind oder wie vermögend. Entscheidend ist, ob wir diese Grundbotschaft verstanden haben, dass Jesus alles für uns tut und dass wir als Menschen uns ihm anvertrauen sollen. Und das wäre auch mein Wunsch oder das, was ich denke, was gut wäre für das Jahr, dass wir auf ihn schauen, auf Jesus und alles von ihm empfangen. Amen.